Ja, ich glaube, das Thema heute, das wird wahrscheinlich gleich Begeisterungsstürme veranlassen. Also ich habe dieses Thema aber auch ganz bewusst etwas spröde gewählt heute. Und ich frage jetzt mal nicht, ihr braucht keine Handzeichen zu geben, wem jetzt sich direkt bei diesem Thema die Fußnägel hochrollen. Ja, schließlich haben wir ja auch eigentlich schon genug Regeln, Gesetze, Vorschriften, insbesondere die letzten 2 Jahre bekommen. Also wenn ihr mich fragen würdet, glaube ich, dann wäre ich eher einer, der sagen würde, mein Thema ist es nicht unbedingt, aber nichtsdestotrotz scheint es irgendwie heute dran zu sein. Und ja, wir wollen das nicht so gerne als Menschen, dass uns Regeln, Gesetze, Vorschriften vorgegeben werden. Wir sind natürlich gerne Freidenker und Freigeister. Und ja, wir haben ja auch eigentlich das ganze Wissen der Welt zur Verfügung im Internet, um uns unsere eigenen Standards festlegen zu können. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Wolfgang hat vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass es unerschütterliche Standards gibt. Ich hoffe, ich lege ihm da jetzt nicht zu viel in den Mund, aber so ähnlich habe ich es verstanden. Zum Beispiel einer ist, dass der Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ein fester Standard, Punkt. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln, wer es wahrhaben will und auch für den, der es nicht wahrhaben will. Das gilt. Aber viele Menschen finden das eben engstirnig, blöd. Muss auch vielleicht auch einen anderen Weg geben. Es kann doch nicht sein, dass es nur eine Wahrheit gibt. Und ich glaube, dass eigentlich alle Menschen so mehr oder weniger Probleme und ihre Schwierigkeiten haben mit Standards, mit Regeln, mit Gesetzen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich glaube, dass es deswegen zum Beispiel Gefängnisse gibt, weil es Menschen gibt, die Regeln nicht so gerne oder so gut einhalten können. Oder auch Qualitätsmanagement für alle möglichen Sachen, für Spielzeug oder auch auf unserer Arbeit. Ich glaube, das kennt jeder, dass es auch für die Arbeit festgelegte Standards gibt. In der Pflege habe ich so das Gefühl, ist das ganz besonders so. Da gibt es wirklich für jeden Handgriff irgendeine Vorschrift, was ja am letzten Endes auch Sinn macht. Aber Hygienevorschriften, wenn man eine Infusion vorbereitet. Oder es gibt Vorschriften, wenn du jemanden, der bettlägerig ist, wenn du den waschen musst, welchen Arm du zuerst wäschst oder so. Das ist alles ganz klar vorgegeben, ganz klare Standards, ganz klare Regeln. Und ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, dass die Pflege dadurch auch an Qualität gewonnen hat. Aber man kann immer auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Es ist eine Medaille mit 2 Seiten. Das gibt es eben auch immer. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jemanden aufnehme in der Pflege, da muss ich ganz viel erstmal auch beraten über Prophylaxen, also am besten, was sie essen, wie sie sich bewegen, dass sie hinfallen können, alles Mögliche. Also man kann da ganze Stundenpläne und Standards mit Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und so weiter aufstellen für die Leute. Und ich habe schon oft gehört, dass Leute dann zu mir gesagt haben, lassen Sie mich mal die letzten paar Jahre einfach nur auf dem Sofa sitzen, das ist schon in Ordnung. Also, aber es gibt halt diese Standards, dass wir dazu verpflichtet sind. Nun denn. Ich selber würde, glaube ich, eher von meinem Naturell eben zu denjenigen tendieren, die so eher, sag ich mal, ein Anarchist oder ein Punk sind, die Regeln vielleicht nicht so toll finden. Und ich habe in meinem Leben ganz viel und ganz oft schmerzlich dazulernen müssen, dass es vielleicht doch ganz gut ist, sich an Regeln zu halten. Also es war so, dass ich als Kind oder als Jugendlicher des Öfteren war die Polizei bei uns zu Hause oder es gab Konferenzen in der Schule, musste auch einmal die Schule wechseln, weil es Probleme gab und so weiter. Und vieles ist auch bis heute so, dass ich vieles noch nicht gelernt habe. Also die Polizei kommt jetzt nicht mehr so oft nach Hause, aber es sind immer noch Dinge, wo ich schmerzlich lernen muss, okay, da hätte ich vielleicht doch, ja, mich besser an die Dinge gehalten. Und ich glaube eben, dass Regeln grundsätzlich auch gut sind. Es ist ja so, dass wir gerne in Gesellschaft und in Gemeinschaft leben, in einer Familie, in einer Gemeinde und so weiter, und dass wir auch gerne die Vorteile nutzen einer solchen Gemeinschaft. Aber es gibt eben auch Pflichten und Regeln, wie immer. Das muss man dann am Ende auch mit berücksichtigen, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Wenn meine Jungs bei uns wohnen und leben wollen, müssen sie halt wenigstens einmal im Monat den Müll rausbringen oder sowas Ähnliches. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ich bin froh und dankbar, dass Gott mit mir so geduldig ist. Ja? Wir haben es gesungen in dem Lied. Obwohl er mich kennt, ist er trotzdem mit mir gnädig und barmherzig und geduldig. Obwohl ich vielleicht nach 50 Jahren vieles immer noch nicht kapiert, umgesetzt oder verstanden habe. Also man kann, glaube ich, auch grundsätzlich sagen, dass es Menschen gibt, die Regeln eher gut finden und manche Menschen finden Regeln eher scheiße. Auch so eine Regel, ne? Ein ungeschriebenes Gesetz, man darf ja eigentlich nicht Scheiße sagen von hier vorne, vielleicht denkt der eine. Der andere denkt vielleicht, super, endlich spricht mal einer Deutsch. Also auch da gehen schon die Meinungen auseinander. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Wenn man zum Beispiel bei den Jesus-Freaks ist und da predigt, dann gehört es sogar zum guten Ton, die Sprache der Straße zu sprechen, weil sonst verstehen die Leute von der Straße einen auch gar nicht. Also diese Dinge sind vielleicht eher eine Geschmacksfrage. Aber wie gesagt, es gibt Dinge, da kommen wir noch zu, wo mein Geschmack ja nicht der ausschlaggebende Punkt ist. So, jetzt unser heutiger Text. Wir kommen jetzt auch zum Bibeltext endlich. Der steht im 1. Thessalonicher 5, 12 bis 28. Ich lese mal den Text im Zusammenhang vor. Wir gehen natürlich aber nicht auf jeden Punkt oder jede Regel, die da ist, ein. Es sind circa 13 Stück, je nachdem, wie man das liest. Und ja, wie gesagt, einmal für den Zusammenhang und dann werde ich ein, zwei, drei, vier Dinge da rausnehmen und was dann noch zu sagen. Vielleicht noch das andere vorweg. Der 1. Thessalonicher Brief ist das älteste Schriftstück, was uns überliefert ist, aus dem Neuen Testament, also noch vor den Evangelien. Es ist also ein Brief, den Paulus ganz früh eben als erstes geschrieben hat. Und es ist vielleicht sogar in seiner Vorstellung auch sein letzter gewesen. Also sein erster und sein letzter, weil der Paulus oder auch die Christen damals auch in einer Naherwartung lebten, mit dem, also dass der Herr Jesus bald wiederkommt und dass es sowieso bald ein Ende haben wird. Also wie auch immer hat er einen besonderen Stellenwert als erster und vielleicht sogar als letzter Brief, als Vermächtnis von Paulus für uns. So, ich lese ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Kommen wir mal direkt zu der ersten Regel, die Paulus hier aufstellt oder weitergibt. Und ich glaube, das ist auch eine, die direkt vielleicht auch zu den unbeliebtesten gehört. Ja, man hört vielleicht auch öfter mal eine Predigt über freut euch alle Zeit, erbaut euch gegenseitig. Da hört man öfter mal was drüber, aber über diese Dinge, ich lese noch mal vor. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn, um euch zurechtzuweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Also es geht hier um Älteste und was man als allererstes daraus ziehen kann, ist, dass es eine Regel ist, dass es in jeder Gemeinde Älteste geben soll. Das lesen wir auch an vielen anderen Stellen, dass überall in den Gemeinden Älteste eingesetzt werden, weil Gott immer für klare Verhältnisse ist. Er mag nicht so ein Wischiwaschi, dass einer mal hier und da und dann ist doch keiner zuständig, sondern er will klare Verantwortlichkeiten und klare Verhältnisse. Und die Gemeinde soll diese erkennen. Also ich glaube, dass es auch für jede Gemeinde Älteste geben kann und soll und muss. Und da, wo es keine gibt, muss man eben Ausschau nach ihnen halten und gucken, wer ist denn am geeignetsten dafür? Wer hält denn, ja, wer kann denn am besten den Kopf dahin halten? Und deswegen glaube ich, dass es eben jede Gemeinde rausbekommen muss, wer das sein soll. Die Gemeinde soll die erkennen und die Ältesten, die haben dann verschiedene Aufgaben. Eine davon ist es eben zum Beispiel darauf zu achten, wie wir gelesen haben, dass sie auf dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Sie haben einen Seelsorgeauftrag, was auch nicht immer nur nett und schön ist, sondern in der Regel auch Konfliktpotenzial beinhaltet. Aber wenn jemand dann zurechtgewiesen werden muss, so wie es hier steht, dann macht das eben keinem Spaß. Aber Älteste sollen keine Gemeinde irgendwie, sage ich mal, jetzt moderieren, sagen, ja, das und dies und jenes, sondern sie sollen eben eine Gemeinde leiten, wie ein Hirte, vorangehen. Und dazu gehört es eben manchmal zu sagen, das ist richtig, das ist falsch und in diese Richtung gehen wir jetzt. Und dann, ja, gibt es natürlich immer auch Probleme, die das Ganze mit sich bringt. Ich lese nochmal Hebräer 13, Vers 17 dazu, weil der das auch sehr schön unterstreicht. Da heißt es, Moment. Kennt den bestimmt auch alle auswendig, aber wir lesen trotzdem mal vor. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nämlich nützlich für euch. Also wir denken ja oft oder schnell mal, dass unser Leben außerhalb der Gemeinde oder wie auch immer, unser Privatleben ist Privatsache und mein Glaube ist eigentlich auch Privatsache. Aber die Bibel sagt etwas anderes, dass die Ältesten eben auch Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Für die Leute in der Gemeinde, für unser privates, persönliches Glaubensleben, wie sie uns eben ermahnt haben, wie sie uns zugerüstet haben, wie das Ganze eben läuft. Da wird Gott für sie auch Rechenschaft fordern, also für unsere Seelen und für das, was wir getan haben. Es ist also nicht so, dass es einfach nur Privatsache ist und wir sollen den Ältesten da eben keinen Kummer bereiten. Das ist halt unsere Verantwortung, unser Auftrag. Das ist eine besondere Spannung, glaube ich, in der die Ältesten heutzutage stehen. Ich weiß nicht, ob es früher schwerer oder leichter war, aber ich weiß, dass es immer kein beliebtes Amt oder in diesem Fall diese Aufgabe nicht besonders beliebt ist. Aber Gott hat da ein Stück weit vorgesorgt mit eben zum Beispiel diesem Vers und hat ihnen gesagt, dass wir da eben ihnen entgegenkommen sollen, dass wir es ihnen möglichst leicht machen sollen. Es gibt auch noch andere Verse, 1. Timotheus 5, Vers 19 zum Beispiel, kann man auch dazu lesen. Und Gott stellt die Ältesten auch unter seinen besonderen Schutz, wie mit diesem Vers zum Beispiel. Er hat auch an anderer Stelle gesagt, wenn ihr was gegen einen Ältesten habt, überlegt euch das gut. Zweier- oder dreier Zeugenmund soll das Ganze belegt werden. Also er stellt immer wieder sie sozusagen in eine gewisse Immunitätsstellung, wo er sagt, die haben eine besondere Stellung und eine besondere Aufgabe und deswegen stelle ich mich auch ganz besonders hinter sie. Und Gott will damit verhindern, dass Älteste zu Schießbudenfiguren werden, wo man den Daumen hebt oder den Daumen senkt, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Wenn sie uns dienen, dann ist das okay. Wenn sie uns ermahnen, dann sind sie irgendwie unten durch. So soll es eben nicht sein. Und wie gesagt, wenn du etwas hast, was dir nicht passt, an einem Ältesten, dann geht es nicht darum, dass er irgendwie unsympathisch ist oder die Nase. Das sind eben diese Geschmacksfragen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Sondern da gibt es auch klare Regeln, an denen auch Älteste sich messen lassen müssen oder auch gemessen werden dürfen von uns. Und wenn man eben etwas vorträgt, dann muss es ja mit der Bibel begründet sein. Es muss nicht einfach irgendwas aus dem Bauch heraus sein. Ich lese mal nur ein beispielsweise einen Vers aus Titus 1 vor. Da heißt es, denn der Aufseher, also der Älteste, muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnengerecht, heilig, enthaltsam und so weiter. Es gibt auch noch ein paar andere Stellen. Also die Latte ist schon ziemlich hoch. Und wenn jetzt jemand denkt, okay, dann werde ich lieber kein Ältester, ist mir zu anstrengend, muss ich ihn leider auch enttäuschen, weil dieser Maßstab, der gilt eigentlich für uns alle. Alles, was über die Ältesten gesagt wird, außer vielleicht, dass sie das Wort Gottes auch lehren können, müssen, sollten, gilt auch für alle anderen Gemeindemitglieder, wenn man die ganzen Bibelstellen zusammenfasst. Es ist nur so, dass wenn jemand in diesen Dingen fehlt oder es nicht hinbekommt, dass er dann kein Ältester werden kann. Aber ein Christ kann man natürlich trotzdem sein und ein Gemeindemitglied. Und dass Gott die Ältesten unter seinen besonderen Schutz stellt, haben wir uns jetzt ansatzweise angeschaut. Und ich möchte auch gleich noch dazu sagen, was jetzt nicht in diesem Text steht, aber was, denke ich, auch damit zugehört, ist, dass es auch für unsere Regierung gilt, für unsere Politiker. Auch die stellt Gott unter seinen persönlichen Schutz, weil auch die keine Schießbudenfiguren sein dürfen. Auch da haben meine 50 Jahre noch nicht so ganz ausgereicht, das alles ganz zu verinnerlichen. Ich kenne das selber von mir, dass ich mich schnell auch gerne mal lustig mache, wenn Dinge schief laufen, wenn Fehler passieren oder was auch immer. Aber es steht uns nicht zu, Politiker lächerlich zu machen, uns an ihnen abzuarbeiten in den sozialen Netzwerken oder sie zu verunglimpfen. Sondern wenn wir den 1. Timotheusbrief 2 lesen, wir sollen sie auch unterstützen, wie wir auch unsere Ältesten unterstützen sollen. Und wir sollen auch für sie beten. Und das steht uns gut zu Gesicht. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich auch Römer 13 und diese Stelle aus 1. Timotheus 2 dazu durchlesen. Also, für uns gilt, dass wir uns unterordnen sollen. Das sind die Spielregeln, die Gott uns gegeben hat. Das sind die Spielregeln, die uns oder nicht jedem immer oft gut schmecken. Auch wenn wir vielleicht mit den Leuten nicht zufrieden sind, wenn sie uns unsympathisch sind, die Gott uns vor die Nase gesetzt hat. Aber wir können uns eben nicht Dinge rauspicken, die uns gefallen und die anderen ignorieren. Wir können nicht sagen, ich möchte in Deutschland leben und diese ganzen Dinge, die gut sind, für mich in Anspruch nehmen und nutzen. Und das, was mir nicht so gefällt, das lasse ich dann. So funktioniert es nicht wirklich. So entsteht Unfrieden, so entsteht ein schlechtes Zeugnis nach außen, so können Parteiungen entstehen, so kann Unfriede entstehen. Und das ist das, was Gott nicht will. Vielleicht noch ein Extrembeispiel aus meinem Leben, auch schon lange her, aber ich wurde oft gefragt, wie das zusammenpasst. Wie kann man Polizist sein und trotzdem ein Junkie, der Drogen nimmt und Drogen vielleicht sogar verkauft? Und ich habe dann immer so geantwortet, dass ich schon für mich damals beschlossen habe, dass Deutschland irgendwie schützenswert ist, dass es viele gute Dinge hier gibt, aber dass es für mich auch ein Recht zum Beispiel auf Rausch gibt. Ja, und dass es einfach nur noch nicht in der Verfassung verankert ist und dass es noch ein Irrtum ist und das ist alles noch. So habe ich mir das dann halt zurechtgelegt. Meine eigenen Regeln. Und so hat das wieder für mich gepasst. Und wenn man jetzt in die Politik schaut, das ist ja so ein bisschen, geht es ja auch in diese Richtung heutzutage, vielleicht war ich da ein Vordenker. Nein, Quatsch, ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht gut ist, Drogen zu legalisieren, aber damals habe ich das anders gesehen und sogar einen gewissen missionarischen Eifer entwickelt. Aber zurück zum Text. Unser Vers ist einer von vielen, der beweist, dass es eben keine Ein-Mann-Führung in der Gemeinde geben soll oder in den apostolischen Gemeinden damals gab. Es war immer eine Gruppe von Ältesten, die sich auch gegenseitig korrigieren sollen und die örtliche Gemeinde hüteten. Aber auf der anderen Seite war auch ganz klar, dass es keine Jedermann-Führung gab, keine Basisdemokratie, sondern eine, wenn ich es fast so sagen darf, eine Aristokratie eher. Also eine Führung von den Leuten, die am besten dazu geeignet sind, die von der Gemeinde erkannt werden als solche. Wir kennen aus der Bibel auch den Vergleich mit der Familie. Es gibt Erwachsene und Kinder, es gibt geistlich Erwachsene, geistliche Kinder. Das gilt eben auch für uns als Gemeinde. Und wenn wir da zum Beispiel in der Familie über das Mittagessen oder so immer basisdemokratisch abstimmen würden, würde meine Frau vielleicht sagen, Es gibt Gemüsepfanne mit Putenbruststreifen. Das können wir alle Klischees jetzt auspacken. Ich werde vielleicht eine Schweinshaxe vorschlagen und die Jungs nehmen Pommes mit Hamburger. So, nun sind sie zu zweit und haben uns überstimmt. Also gibt es wahrscheinlich dann jeden Tag Pommes mit Hamburger. Jetzt mal übertrieben dargestellt, aber das ist nicht gesund. Ab und zu muss es auch mal Schweinshaxe geben. Also, ich verstehe, was ich damit sagen wollte. Ne? Es gibt eben, wie gesagt, geistlich Erwachsene, die soll man auch erkennen in einer Gemeinde und die, denen soll man dann letzten Endes auch vertrauen, dass sie das gut und richtig machen. Was aber nicht heißt, dass sie natürlich keine Fehler machen. Aber es ist trotzdem gut, wenn einer seinen Kopf hinhält, es ist trotzdem gut, wenn einer Entscheidung trifft, auch wenn die mal falsch sein kann. Denn das ist immer noch besser, wenn man eine Richtung hat, als irgendwie gar keine. Und Fehler, ja, muss man eben auch gucken, dass man die dann korrigiert. Also jeder von uns hat genug fleischliches und ungeistliches Wesen und Potenzial an sich, in sich, um auch eine Ortsgemeinde zu spalten oder zu zerstören. Und deswegen stehen auch nicht zufällig direkt in diesem Vers angeheftet die Worte, haltet Frieden untereinander. Da steht, glaube ich, ja, nicht zufällig da, wie alles in der Bibel nicht zufällig da steht, aber steht ganz bewusst da in diesem Zusammenhang, haltet Frieden untereinander. Regeln haben ein besonderes Konflikt- und Streitpotenzial. Denn man kann trefflich darüber streiten, wann, wie, welche Regeln gelten, für wen, ob das vielleicht früher war oder heute immer noch gilt. Und wie man die Regeln überhaupt interpretiert und wie weit man die auslegen muss und so weiter. Da kann man sehr viel und sehr lange drüber streiten. Aber eben genau deswegen hat Gott am Ende auch Mandatsträger eingesetzt. Eine Regierung, Älteste, weil er das weiß. Und weil die dann für die Regeln zuständig sind. Und weil die am Ende den Kopf dafür hinhalten müssen. Und weil es am Ende Entscheidungen braucht. Weil wir in der Gemeinde viele verschiedene starke Charaktere sind und haben. Und das ist ja auch gut so. Aber am Ende muss einer sagen, so oder so läuft das Ganze. Wir alle sollen Friedensstifter sein und ich empfinde unsere Zeit, ich habe ja jetzt nicht viel früher auch gelebt als die letzten 50 Jahre, aber dass sie irgendwie nicht besonders friedvoll ist. Im Gegenteil, überall auf der Welt gibt es große Konflikte, auch in unserer eigenen Gesellschaft. Krisen sind natürlich bestens dazu geeignet, Streit zu schüren. Wenn alles glatt läuft, ist es nicht schwierig, Frieden, Freude und Eierkuchen zu backen, zu leben. Ich weiß nicht, was man dann sagt. Also, Paulus sagt aber an anderer Stelle, wo er auch Regeln aufstellt und Dinge sagt, also im 1. Korinther 11 ist das, dass es am Ende Spaltungen geben muss, damit die Bewährten unter uns offenbar werden müssen. Paulus sagt nicht, dass es gut ist, dass es Spaltungen gibt. Aber Paulus sagt, dass Gott auch dieses benutzt, um am Ende das zum Guten zu nutzen. Aber es ist so, dass wir das natürlich nicht drauf anlegen und dass es unser Ziel ist, Streit und Spaltung zu verhindern und eben Friedensstifter zu sein. Das ist das übergeordnete Ziel für uns. Und er sagt eben auch im Korintherbrief, der Paulus, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinde Gottes. Und ich glaube, das ist gut, wenn man das über uns sagt, dass wir nicht die Gewohnheit haben, streitsüchtig zu sein, dass wir nicht das Ziel haben, Parteiungen und Spaltungen zu forcieren. Und natürlich ist es gut und wichtig und richtig. Ich habe schon gesagt, dass wir viele starke Charaktere haben, dass wir auch viele verschiedene Blickwinkel auf eine Sache haben, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Dafür gibt es Gemeinden. Und auch Älteste und auch wir und alle in der Gemeinde brauchen immer wieder auch Korrekturen. Deswegen hat Gott uns zusammengestellt. Und deswegen ist es auch gut, wenn verschiedene Leute in einer Gemeinde sind und nicht nur irgendwie Gleichgesinnte. Das soll eine Stärke sein und keine Schwäche. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen Streiten und Argumentieren in der Sache. Seine Bedenken vortragen, seine Sichtweisen deutlich zu machen, das ist richtig und gut. Aber am Ende wird es immer zwei Sichtweisen geben oder mehrere. Und deswegen hat Gott Verantwortungen und Verantwortungsträger festgelegt, damit man eben am Ende eine Richtung vorgegeben bekommt. Deswegen gibt es klare definierte Verantwortungsbereiche, damit Diskussionen nicht ausarten. Und ich glaube, dass uns das gut tut, dass mir das gut tut, wenn ich irgendwann sagen kann, alles klar, ich habe jetzt alles versucht, ich habe argumentiert, habe meine Dinge gesagt und jetzt ist es nicht mehr mein Problem. Ja, man kann das dann abgeben, das müssen diejenigen selber wissen. Das ist dann dieser Mechanismus. Und dass wir dann sogar die Größe und die Stärke haben, jemanden zu unterstützen in dem, was er sagt und tut, obwohl wir vielleicht nicht hundertprozentig der Meinung sind. Das ist ein Wachstumsprozess, der manchmal, wie gesagt, sehr schmerzlich ist, aber je früher wir das lernen, umso besser. Wo bin ich denn stehen geblieben? Das vielleicht noch zum Schluss. Ich glaube nämlich, dass Einheit und Frieden in einer Gemeinde nicht dadurch entstehen, dass wir so lange diskutieren, bis wir alle das Gleiche glauben und denken und meinen. Weil das ist eine Illusion, das wird es nicht geben. Bis wir eine gleiche Meinung haben, das ist Wunschdenken. Aber es geht eben darum, dass wir unsere Meinung austauschen und am Ende einen gemeinsamen Konsens finden, wo wir sagen, okay, da stellen wir uns alle mit drunter. Und das ist das, was die Bibel uns vorgibt und das ist das, was die Bibel sagt. Natürlich sind die Voraussetzungen am Ende, dass die Dinge nicht unmoralisch sind, nicht unethisch oder antichristlich. Das sind die Maßstäbe, die wir haben. Wenn sie einfach nur irgendwie Geschmacksfragen sind oder andere Herangehensweisen. Und wenn wir eben wirklich die Dinge immer wieder auch an der Bibel messen, dann sind wir davor gefeit, dass wir vielleicht unsere persönlichen Befindlichkeiten in den Vordergrund stellen. Das muss immer der Maßstab sein, die Bibel, wenn wir Dinge festlegen. Aber am Ende braucht es dafür mutige Männer. Für die eine Seite, es braucht mutige Männer und Frauen auch auf der anderen Seite. Und es braucht starke Persönlichkeiten. Ich bin ja in einer Hansestadt geboren, in Hamburg, und ein Leitsatz der Hanse war, Einheit ist die Stärke des Hauses. Das hat viele hundert Jahre Bestand gehabt und die Hanse ist bezeichneterweise durch einen Krieg zerfallen, noch nicht aufgelöst, aber ihre Handlungsfähigkeit durch den 30-jährigen Krieg, wo ihm kein Frieden mehr war. Einheit bedeutete damals wie heute eben, dass wir nicht die gleiche Meinung haben. Das hatten die ganzen Städte und die ganzen Kaufleute und so weiter auch nicht, aber sie haben sich auf Dinge geeinigt. Und das ist die Stärke, dass man ein übergeordnetes Ziel hat und das Ganze oder dem Ganzen dann eben unsere eigenen Befindlichkeiten unterordnet. Und das ist nicht leicht. Und natürlich sind die übergeordneten Ziele in einer Gemeinde auch klar. Das ist die Errettung von Seelen, die Verbreitung des Evangeliums und natürlich auch das Wachstum innerhalb der Gemeinde von uns allen. Dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, der uns ausrüsten muss mit Liebe, Zerbrochenheit, also Demut, Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit, Takt und Nachsicht und so weiter. Die nächsten Verse, ich lese jetzt nicht nochmal alle vor, sind dann eher wieder an die geistlichen Leiter gerichtet, also zumindest im Vers 14, da heißt es eben, ich lese vielleicht auch mal, tröstet die Kleinmütigen, weist die Unordentlichen zurecht, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Das gilt natürlich auch für uns alle, aber ich glaube auch da wieder in erster Linie für die Ältesten. Und wenn da steht, ermahnt die Unordentlichen, so habe ich zum Beispiel gelesen, es gab Leute, die eben aufgrund dieser Naherwartung der Wiederkunft Christi aufgehört haben zu arbeiten. Die haben gesagt, ja, der Herr kommt bald wieder, brauchen wir nicht mehr arbeiten. Das zum Beispiel will Gott nicht, sondern was steht da? Gott sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Punkt, das ist das Ding. Und wer sich nicht daran hält, da muss man halt mal hingehen und auf den Zahn fühlen und sagen, so geht's nicht. Ich kannte mal jemanden, der hat das ähnlich gemacht. Der hat gesagt, ja, die Sozialhilfe oder Hartz IV, ich weiß nicht, wie es damals hieß, die bekomme ich ja, die bekomme ich sozusagen von Gott, damit ich frei bin für Traktate verteilen und für Evangelisation. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass man sich bewerben muss auf eine Arbeit und dass man selber für sein Brot sorgen muss. Und solche Leuten muss man das ganz klar sagen. Anschließend kommen ab Vers 15 auch noch ein paar Verse, denke ich, die allgemein gelten, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen. Diese Geschichte mit der zweiten Meile, dass wir Böses mit Gutem überwinden sollen, uns freuen sollen, beten sollen, danken sagen sollen. Das ist ja auch das Dreigestirn, Freude, Beten, Danken, das eine Grundlage für uns ist. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht. Es führt jetzt zu weit, wenn man da überall noch drauf eingeht. Vielleicht nur noch Vers 23 abschließend. Da heißt es nämlich nochmal, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig und möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also ich habe so gesehen diesem Vers oder diesem Abschnitt, der übrigens in meiner Bibel in einer auch mit Gemeinderegeln überschrieben ist, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, der wird sozusagen von Frieden umrahmt. Also im Vers 13 geht es um Frieden und am Ende geht es auch wieder um Frieden. Und ich glaube, das ist der goldene Rahmen um das Ganze. Gott ist ein Gott des Friedens. Und deswegen hat er uns Regeln für unser Zusammenleben gegeben, die uns helfen sollen, Frieden zu bewahren. Und Frieden ist der wichtigste Rahmen, den wir haben können, untereinander Frieden zu halten, damit wir eben Kraft haben, damit wir Stärke haben und damit wir uns nicht auseinander dividieren, sondern die Kraft bündeln können. Da geht es drum und dafür muss man eben oft mal sein Ego drunter stellen. Der Teufel will natürlich genau das Gegenteil. Das wissen wir auch, dass es auch hier Parteiungen schon früher gab. Die einen waren, fanden Apollos toll und die anderen Paulus und so weiter. Und der Teufel will uns einreden, dass es eine Schwäche ist, wenn wir uns nicht durchsetzen, wenn wir nicht unsere Meinung durchbringen und wenn wir den anderen höher achten. Das ist eine Schwäche. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Das sind schwere Lektionen, die wir lernen müssen, aber durch den Heiligen Geist, haben wir hier gelesen, durch den Heiligen Geist können wir solche Wunder tun und wenn wir es schaffen, uns zurückzunehmen, wenn wir es schaffen, uns drunter zu stellen, einmal zu sagen, alles klar, ich mache das jetzt mal so, auch wenn es vielleicht nicht meine hundertprozentige Meinung ist, aber es ist immer noch im Rahmen dessen, was die Bibel sagt, dann wird das eine Stärke sein und dann wird es am Ende uns zum Segen sein. Ja, und einfach ein gutes Zeugnis in der Welt, weil ich glaube, das gibt es auch ja immer weniger, dass Menschen dazu fähig sind. Aber der Geist Gottes gibt uns Kraft. Amen.